Fernfieber. Jederzeit für dich unterwegs. Fernfieber.
Heute geht es um unterschätzte und überschätzte Reiseziele. Wir haben erst definiert, was wir uns da, also wir haben erst gesagt, was wir uns darunter vorstellen und haben dann Vergleiche angebracht, uns Länder angeguckt und jetzt wir sind ja zu dritt, haben wir auch jeder von uns hat jetzt jeweils ein Beispiel dabei für ein unterschätztes Reiseland. Enrico, was ist dein unterschätztes Reiseland?
Ich habe mich für Nicaragua entschieden, weil Nicaragua hat auch niemand auf dem Schirm. Nicaragua liegt in Mittelamerika, in der Mitte von Mittelamerika. Und es ist ein wundervolles Land. So, also allein erstmal wird Mittelamerika oftmals überschaut, weil man halt direkt nach Südamerika geht, ne? Kolumbien und so, wie wir schon gesagt haben. Aber in Mittelamerika gibt es auch wirklich ganz viel Tolles zu sehen, Tolles zu machen. Und genau, und dann, wenn man halt dann an Mittelamerika denkt, dann denkt man an Costa Rica und Mexiko und Panama vielleicht noch. Aber es gibt halt eben auch Nicaragua, wo ich persönlich eine wundervolle Zeit hatte. Da gibt es zum Beispiel den Ometepe-See im Süden vom Land. Das sind zwei Vulkane, die aus dem See herausragen, auf die man gehen kann und auf die man, da hat sich früher in den 60er Jahren gab es da eine ganz große Aussteiger-Community von amerikanischen Hippies und so oder Hippies aus aller Welt, die sich da angesiedelt haben und um diese Vulkane gelebt haben und an diesem See, der auch super flach ist und super, super gutes Wasser hat, extrem klar, also es ist so ein bisschen so eine magisches Gefühl da. Ja, und auch im ganzen Land ist halt, hat halt viel zu bieten, gibt halt viel, ist ein bisschen. Ja, doch, gibt eigentlich alles. Also es gibt halt genauso Regenwälder wie Ruinen und geile Sandstrände und Backpacker-Kultur. So muss ich sagen, Nicaragua ist wirklich mega cool, nur zu empfehlen von meiner Seite.
Also landschaftlich sehr interessant,
oder? Ja, gut, landschaftlich muss ich tatsächlich sagen, okay, sind andere Länder in der Region vielleicht sogar noch einen Ticken besser, weil Nicaragua ist etwas trockener als jetzt die umgebenden Länder. Also die haben jetzt nicht so den allerblühendsten, saftigsten Regenwald, wie jetzt vielleicht Costa Rica. Das wertet sich dann halt auf anderen Dingen aus. Das ist halt einfach auch dadurch, dass halt dann viel weniger Tourismus ist als jetzt in Costa Rica selber zum Beispiel, was es dann nochmal irgendwie angenehmer macht. Irgendwie, ja, ich hatte halt einfach eine schöne Erfahrung dort und ich würde es empfehlen.
Warum bist du denn in erster Linie dahin gefahren?
Ich bin damals durch komplett Mittelamerika gereist und bin halt von Panama bis nach Mexiko und bin dann halt auch durch Nicaragua und hat mir da halt einfach sehr, sehr gut, hat es mir sehr gut gefallen. Hab da auch recht lange verbracht im Vergleich zu den anderen Ländern, weil es eben so schön war.
Ach krass.
Gerade in diesem Lago Ometepe, das ist schon was, so, das gibt's nicht mehr so oft auf der Welt. Irgendwie wirklich so krasse, kleine so Hippie-Communities, wo Leute wirklich noch, also wo man dann in Hängematten, sich eine Hängematte im Baum hängt und einfach da mitlebt und dann einfach mitkocht und irgendwie, das ist schon noch was anderes irgendwie.
Ich glaube, diese Hippie-Gemeinden sind allgemein sehr stark präsent in Lateinamerika.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was auch cool ist, gibt dem Ganzen noch so ein bisschen so einen entspannten Touch, so ein Peace-Loving, so 60s-Vibes, so ein bisschen irgendwie, oft gespürt noch.
Was bei uns schon vorbei ist.
Das ist schon lange vorbei.
Und wir Europäer jetzt wieder da drüben suchen.
Ja, gut, und so kann man dann natürlich das auch kritisieren und sagen, ach, ihr Europäer, ihr Reichen, ihr geht darüber nur um nochmal irgendwie.
Ich finde das irgendwie voll interessant, weil so das, was man hier jetzt bei uns in Deutschland nicht mehr finden kann, also diese große Hippie-Kultur, die findet man gut in Mittelamerika und es gibt ja auch so eine große spirituelle Community und die ist in Nordindien, glaube ich, auch total präsent. Ja. Also ich finde es irgendwie witzig, wie sich dann immer so Gruppen bilden, so Leute. Na, das ist auch, was wir gerade auch eben gesagt haben mit der Romantisierung. Man hat ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Erwartung an etwas, was einem, womit man sich selber identifiziert.
Ja.
Eben, ja. Aber du warst auch in Nicaragua oder du wolltest auch hin, oder was?
Mittelamerika, da war ich tatsächlich noch nicht. Aber es steht auch auf meiner Liste, besonders Nicaragua, weil Nicaragua immer so ein bisschen untergeht neben Costa Rica, wo ich mich jetzt gefühlt schon Experte fühle, weil ich so viel gehört habe, weil eben jeder Dritte gefühlt da war aus meinem Umfeld. Mhm. Genau.
Und welches Land hast du dir ausgesucht?
Ja, ich bin eigentlich so ein bisschen am Schwanken. Über Kolumbien habe ich ja eben schon ein bisschen erzählt, wo ich war, was sich jetzt sehr im Wandel befindet. Mich reizt in Lateinamerika, das sind gleich drei Länder, diese drei kleinen Länder, die auch ein bisschen verloren gehen auf der Karte, über die keiner spricht, die neben Venezuela liegen, Guyana, Suriname und Französisch-Guyana. Französisch-Guyana ist ja auch immer noch eine Kolonie von Frankreich. Und ja, man hat so gar keine Vorstellung, was eigentlich in diesen Ländern passiert. Oder würde euch da jetzt was zu einfallen, was da los ist?
Also ich habe tatsächlich mal eine kennengelernt, die aus Suriname kommt. Die studiert hier auch. Also der Papa kommt aus Suriname und die Mama ist Deutsche. Und die hat auch mir einmal gesagt, dass das total unterschätzt wird, dass viele eigentlich, also dass es da auch nicht so viele Touristen gibt, obwohl das ethnisch gesehen eigentlich ein recht interessantes Land ist. Also es gibt wohl sehr viele verschiedene, also es gibt wohl auch viele Asiaten wohl, das wusste ich irgendwie auch nicht, das ist auch krass, ne? Und ansonsten weiß ich noch, dass man da recht viel Getreide isst, irgendwie hier ist aber das, glaube ich. Das, aber das, dann hat's aber, dann hört's da aber auch schon auf, so. Ja. Also, mehr weiß ich leider auch nicht, ja.
Ja. Ich weiß auch persönlich nicht viel, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, das hat doch mal auch irgendwie in der Kolonialzeit irgendwie als ein wichtiges Hafengebiet irgendwie funktioniert, irgendwie. Aber mehr, das ist, ich habe keine Ahnung.
Ja, aber ihr sprecht schon an Kolonialzeit und ethnische Mischung der Bevölkerung. Das ist auf jeden Fall was, diese Länder besonders macht, eben weil sie in der Kolonialzeit wichtige strategische Orte waren, der Engländer in Guyana, der Holländer in Suriname und eben Französisch-Guyana der Franzosen. Deswegen haben sich in diesen drei Ländern eben auch verschiedene Kreolsprachen entwickelt.
Ne? Ja, das ist auch interessant.
Kreol,
ja,
und ja, unheimlich viele Sklaven sind auch in die Länder gekommen und da hat sich dann einiges gemischt ethnisch, ne? Weil natürlich auch unheimlich viel Dschungel, Urwald da ist, also indigene Bevölkerung auch, die da bis heute leben. Dann aber auch in Kontakt mit den afrikanischstämmigen gekommen sind und sich sprachlich unheimlich viel auch vermischt hat. Aber dennoch ist es, glaube ich, sehr, sehr unbesiedelt so. Mhm. Also es ist wirklich größtenteils Natur, aber da liegt ja auch der Reiz drin, dieses Unberührte noch zu sehen. Ja. Und in Französisch-Guyana gibt es wohl eine bekannte Raumfahrtstation. Also da werden ab und an Raketen hochgeschossen.
Okay. Ach krass, okay. Das ist irgendwie, das ist wieder irgendwie der totale Kontrast. Ne?
Random Fun Fact.
Ja, ja, genau, genau. Aber ich glaube, ich gebe mir auch selber jetzt mal Hausaufgaben auf und gucke mir zu Hause mal an, was es in Suriname und Französisch-Guyana so gibt.
Ja.
Ja. Aber also noch so gibt. Ja. Und ich gucke mir, glaube ich, auch die Bilder mal an, einfach um auch, sage ich mal, die Bilder mit deinen Erzählungen oder mit deinen verbinden zu können, verknüpfen zu können. Und dann, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, gehe ich vielleicht mal nach Französisch-Guyana oder Guyana oder Suriname.
Aber was ist denn dein Geheimtipp, Joyce?
Also ich habe mir die Mongolei ausgesucht. Und bei der Mongolei muss ich sagen, bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob das unterschätzt wird. Also es ist touristisch gesehen hat es einen richtigen Aufschwung erlebt die letzten Jahre, weil es ja dann, also es war ja erst ein kommunistisches Land, das hat sich dann in den 90ern aufgelöst und jetzt wird es halt immer zugänglicher für die Touristen. Aber mit der Mongolei verbindet man ja auch gewisse Bilder und Erwartungen. Mhm. Also es ist ja auch, und deswegen ist es vielleicht nicht so unerdenkt, wie man manchmal denkt. Also wenn ich euch jetzt frage, was stellt ihr euch unter der Mongolei vor? Was würdet ihr da antworten?
Vor allen Dingen wilde Wüstensteppe, die ja unendlich weit geht. Ne? Mhm. So ein bisschen, wie man das auch von den USA kennt, dass du einfach nur geradeaus fährst und es verändert sich irgendwie kaum was. Pferde, das habe ich auch auf den Reportagen gesehen, dass das sehr viele Pferdevölker sind. Ja, und Zelte.
Zelte, ja.
Das Genghis ist so Khan. Mein Bild.
Ja, Genghis Khan, ja. Das ist
also Pferde, Zelte, Wüste.
Ja, ja, genau. Und Genghis Khan. Das sind so.
Ja, ist denn tatsächlich noch auf den ihr Geld?
Bitte nochmal?
Ist Genghis Khan noch auf deren, auf, in der Mongolei ist noch auf dem Geld abgedruckt?
Ich meine schon. Und sein Enkel.
Kublai Khan.
Ja, Kublai Khan. Der hat ja dann irgendwie Großmongolei, sag ich mal, erschaffen. Ja. So. Also Großmongolei, es ging ja irgendwie bis an die Grenze von Indien und dann ging das ja bis nach Preußen fast.
Ja,
ne?
Genau, das ging hat sogar an Österreich da unten gekratzt oder der Schweiz, auf jeden Fall an den Alpen.
Genau, ja, also auf jeden Fall war das
heftig, schon das Imperium.
Ja, also historisch gesehen war das schon so ein echt großes Ding. Und als ich von der Mongolei wiederkam, haben mich die Leute gefragt, ob die nicht unfreundlich waren.
Okay.
Weil die
in Deutschland haben die dich das gefragt?
Ja, in Deutschland und in China, wo ich damals mein Auslandssemester gemacht habe, weil die das mit dem Disney-Film von Mulan in Verbindung gebracht haben.
Und das sind dann die Hunde.
Die bösen
und
Mongolen.
Ja, genau. Und diese Mongolen und Hunden und so. Und die werden ja auch in dem Film auch total brutal und groß und so ein bisschen, also nicht besonders schön dargestellt, ne, auch optisch. Und dann haben die mich wirklich gefragt, ob die freundlich waren. Und ich so, ja, also ich habe keine bösen Leute da getroffen. Also die Mongolen sind halt ein sehr stolzes Volk und rennen jetzt nicht jedem Ausländer hinterher, so, ne?
Okay.
Aber ich habe jetzt eigentlich recht positive Erfahrungen gemacht. Aber das mit den Steppen und so, das stimmt schon. Also wir sind halt auch sehr viel durch Steppe gefahren mit dem Auto, weil das Land einfach so weit ist. Es ist 30 Mal größer als Deutschland, hat aber nur 3,1 Millionen Einwohner. Ne? Also es ist wirklich total viel Platz. Aber es ist halt auch ein recht, trockenes Land. Da ist die Gobi-Wüste. Wir waren dann bei Semi-Gobi. Das ist dann halt so die Halbwüste, ist der Übergang zur richtigen Wüste und so. Und dann haben wir auch total schöne Landschaften gesehen. Also dann waren wir einmal in so einem Tal, wo es so heiße Quellen gibt. Und da hat das Wasser, glaube ich, um die 60 Grad gemessen. Also krass. es war super heiß. Also reingehen konnte man da, glaube ich, nicht. Und
in der Nacht kühlt es dann auch wieder richtig ab?
Also ich war im Sommer da und deswegen war es nicht so kalt. Also das ging. Also so lange Hose und Pulli war voll okay. Ja. Aber ich glaube, im Winter ist es wieder was anderes. Tagsüber war das halt schon echt heiß. Ne? Also es ist halt so ein flaches Land und die Sonne knallt halt einfach. Ne? Und wenn du abends, was ich auch ganz cool fand, wenn du abends aus der Jurte gehst, also aus diesem Zelt, das nennt sich Jurte, dann wenn dann klarer Himmel ist und du nur den Mond siehst, dann denkst du, du stehst unter einer Straßenlaterne, weil das so hell ist.
Cool.
Ja.
Sieht aber bestimmt auch gute Sterne da hinten, ne?
Ja, genau. Und das war auch so eine Sache, die mir nicht bewusst war eigentlich, als ich in die Mongolei gefahren bin. Also ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken gemacht, was man da machen könnte. Ich habe einfach gedacht, okay, gut, ich fahre in ein Hostel und treffe mich, finde mich mit ein paar Leuten zusammen und dann mieten wir einen Wagen mit einem Fahrer und fahren dann einfach los. Also es war, dann haben wir letztendlich eine Tour gebucht und so und das war auch echt cool. Also historisch haben wir auch was, haben wir auch recht viel mitgenommen. Da waren wir in der alten Stadt Karakorum, oder wenn ich wenn ich das richtig ausspreche. Und das ist irgendwie auch eine alte Kaiserstadt gewesen. Und dann gab es daneben auch ein Museum und so. Also es ist schon, es war, muss ich sagen, nicht so gut ausgebaut. Also es fahren halt keine Züge, außer die Züge, die halt von China durch die Mongolei nach Russland fahren. Es fahren halt keine lokalen Züge. Es wird alles mit den Bussen geregelt. Okay. Und aber ich weiß jetzt nicht, also das ist halt, also diese Busstrecken sind schon ausgebaut. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie noch die Infrastruktur mit den Zügen noch ein bisschen ausbauen wollen. Ja.
Was sagt das Essen? Was gibt's da zu essen?
Ehrlich gesagt nicht so viel.
Nicht viel?
Nee, also da war ich auch, also da zum Beispiel habe ich auch gedacht, was ist denn in Mongolei? Keine Ahnung, ich werde es einfach da sehen. Und dann essen die zum Beispiel auch gerne diese Maultaschen. Mongolische Tortellini und die sind dann gefüllt mit Rind- und Lammfleisch.
Ah. Ja, ich wollte es gerade sagen, Fleisch gibt es doch bestimmt viel. Ne?
Ja, also
in kargen Steppen wächst ja nicht viel.
Genau. Und die essen sehr viele Milchprodukte, also Käse produzieren die immer selber und der Käse ist so ultra sauer.
Saurer als Feta?
Ja. Ui. Es ist saurer als Feta. Und der ist halt ein bisschen hart. Und sobald du den aber in den Mund tust, dann löst sich das so ein bisschen auf. Das fühlt sich total komisch an. Und die trinken immer gerne bei Familienfesten oder so oder auch gerne mal abends fermentierte Pferdemilch. Das war schon ein bisschen...
Gewöhnungsbedürftig. Hast du es probiert?
Ja.
Und?
Also am Anfang habe ich echt gedacht so, boah, sowas habe ich noch nie getrunken, ne? Aber am Ende, also zum Ende hin, weil die bieten immer, wenn, wir sind ja auch immer zu Familien gefahren, wo wir dann übernachtet haben in der Halbwüste oder in der Steppe. Und wenn die das einem anbieten, dann musst du das trinken. Auch wenn du dann halt nur so ein bisschen dran nippst. Ja. Ne? Und die trinken, also es wird dann so im Kreis rumgegeben, das ist wie bei einem Mate-Tee. Ne? Da gibt es ja auch in der Runde rum. Und genauso war das da mit der Pferdemilch. Dann haben wir alle einfach aus der gleichen Schüssel diese fermentierte Pferdemilch getrunken. Und die ganz kleinen Kinder durften das nicht trinken, weil das, weil da auch ein bisschen Alkohol drin ist. Ne? Aber es war schon echt interessant. Also irgendwann... Also die Reiseführerin meinte, ja, ihr müsst da nicht so viel von trinken. Es gab auch in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen von Touristen, die dann halt das nicht vertragen haben und dann Magenschmerzen hatten. Ja. Aber zum Ende hin hat es mir schon irgendwie geschmeckt, muss ich sagen. Also cool. Da fand ich es gar nicht mehr so, so eklig. Ansonsten Gemüse gibt es halt nicht so viel. Also Kohl, Kartoffeln und Möhren, das sind so die Hauptgemüsearten. Mehr haben die halt einfach nicht und mehr hält sich halt auch nicht. Ne? Und es wird halt alles importiert. Das Gemüse ist da viel teurer als das Fleisch.
Krass.
Ja, Obst ist vor allen Dingen viel teurer. Also noch teurer als Gemüse dann.
Heftig.
Ja, weil es da einfach nicht wächst, ne? Und das importiert werden muss. Das meiste kommt aus China.
Mhm. Also kein Land für Veganer.
Nee.
Ja, oder Vegetarier.
Oder Vegetarier, genau. Ja. Also die müssten sich dann, glaube ich, selber...
Die Vegetarier können dann auch auf die Pferdemilch zurückgreifen.
Genau. Aber genau, so Mongolei ist für mich das unterschätzte Land. Also die Reiseführerin meinte zu uns, dass komischerweise die Touristen, die Anzahl wieder zurückgeht. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil es hieß erst, dass es so einen touristischen Aufschwung erlebt und dann irgendwie ging es wieder, da wo ich da war, ging es halt irgendwie voll stark zurück.
Mhm.
Ich weiß nicht, also ich finde eigentlich, dass es ein total sehenswertes Land ist. Also man fährt in die Steppe, man fährt manchmal auch bis zu 6 Stunden, aber du siehst halt trotzdem währenddessen was vom Land. Ne? Mhm. Also wenn du 6 Stunden durch die Steppe fährst, dann siehst du plötzlich eine kleine Oase oder du siehst da Erdmännchen aus dem Boden raushüpfen oder du siehst da so riesengroße Adler einfach auf der Weide sitzen. Da denkst du, was ist das denn für ein Vieh? Und dann ist es ein Adler. Also würde ich euch auf jeden Fall, ans Herz legen.
Cool.
Ja, cool. Cool, auch diese authentische Erfahrung, die du gemacht hast, ne, wirklich bei den Familien unterzukommen, ja, bei den Leuten. Ich glaube, das ist einfach auch ein Vorzug von unterschätzten Reisezielen, ne, ja, dass man die Möglichkeit da einfach noch viel mehr hat. Aber wo kommst du heute in Paris, jetzt mal übertriebenes Beispiel, noch irgendwie persönlich unter?
Ja,
ne?
Es ist so, dann irgendwie doch in der Mongolei so ein bisschen wie Couchsurfing gewesen. Und die Familien waren halt super nett, die hatten dann auch Kinder und dann haben wir bis 12 Uhr Mitternacht mit den Kindern draußen gespielt und so. Das war eigentlich total, es war halt sehr familiär. Also man hat sich wirklich zu den Menschen verbunden gefühlt. Und man wurde sehr herzlich aufgenommen und man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die dann irgendwie gedacht haben, okay, wir sind hier die Locals und ihr seid die Touristen. Also das hatten wir eigentlich, hatten wir nicht. Wir haben uns sehr gut aufgenommen gefühlt.
Sehr schön.
Ja, ja.
Gut, die nächste Reise steht.
Ja.
Warum nicht?
Ja, genau. Kannst ja direkt mit dem Zug vielleicht hinfahren, du musst nicht fliegen.
Mhm.
Tust du was
für die Transsibirische Eisenbahn dann, ne?
Ja, genau. Ja.
Dann höre ich mir davor aber noch deinen Podcast an, wie du darüber berichtest.
Ach so, ja.
Den gibt es genau, ja auch auf Köln Campus, ne?
Ja, genau. Ja, stimmt. Nee, aber jetzt hast du ja noch was zu essen mitgebracht, Julia. Ne?
Genau.
Was haben wir denn da?
Ja,
das sind kolumbianische Arepas.
Arepas. That's right.
Mm. Und... Enrico beißt schon rein. Okay, genieß es. Wir machen nochmal kurz eine Pause und dann stellen wir euch die Arepas vor.
Fernfieber.